Okay, willkommen auf der Froscon. Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, soll ich mich selber einleiten als Moderator. Es ist jetzt das bestimmt 6. Jahr, dass ich auf freie Softwarekonferenzen gehe. Jahrelang habe ich den einen oder anderen Vortragenden mit unflätigen Fragen gestört, genervt. Heute ist die Gelegenheit, dass ihr euch rächen könnt. Patterns und Anti-Patterns bei der Infrastrukturautomatisierung mit Ansible. Ich fange an mit einem kleinen Rant. Ansible, ihr kennt es, wie ich in der Einleitung geschrieben habe, mit Sicherheit jeder. Konglomerat von YAML-JSON, Jinja 2 und Python und Shell und was da sonst noch dazu kommt. Damit ist es eine ziemlich unsaubere Programmiersprache, wenn ich es mal als solche bezeichnen möchte, denn wir haben diverse Variablenquellen, wir haben unterschiedliche Gültigkeitsbereiche, komplexe zum Gültigkeitsbereich inkongruente Präzedenzen, Vererbung. Unset gibt es nicht. Wir haben keine unbeschreibbaren Konstanten, keinen Schutz vor Namenskollisionen, keine saubere Differenzierung zwischen den variablen Typen und unsaubere Typisierung. Alles ist ein String, es sei denn, er ist nicht. So, wo bin ich? Hallo Mauszeiger, da. Wer bin ich? Henning Rode. Ich bin Freelancer seit 2009. Ich habe immer gesagt, 12 Jahre in IT, nein, 12 Jahre selbstständig, doppelt so lange in der IT. So langsam stimmt das nicht mehr. Hauptamtlich EDV, so bummelig seit 99. Gestartet ehemals als Sysadmin für kleine und mittelständische Unternehmen, inzwischen primär für Konzerne tätig. Nicht, weil ich es mir so aussuche, sondern weil das ein und für sich heutzutage die einzigen sind, die sinnvolle Stundensätze noch in der Lage sind zu bezahlen. Aktiv aktuell in den Rollen DevOpsler für Infrastruktur und Automatisierung, Architekt in dem Moment, wo man mich denn mal lässt und groß oder ziemlich viel Spaß gemacht hat mir ein letztes Projekt, wo es um eine RZ-Migration ging. In Hamburg habe ich einen Freelancer-Stammtisch gegründet und jenseits der IT stolzer Vater, um nicht zu sagen, macht Spaß. Und ja, Vorstand halt von der Selbsthilfegruppe. So, wie bin ich mal zu Ansible gekommen? 2016 ist mir ein Projekt angeboten worden, Outsourcing der internen IT des aktuell größten Mobilfunkproviders. Der war ziemlich gut darin, fremde Firmen aufzukaufen und ziemlich schlecht darin, deren IT im Anschluss zu integrieren, zu assimilieren bzw. in eigenen Standards neu aufzubauen. Ergebnis war komplett vergammelte IT. Und wie üblich, ein Outsourcing soll es retten. Französischstämmiger IT-Dienstleister, damals waren es 168.000 Mitarbeiter weltweit. Inzwischen geht es ihnen auch wieder schlecht. Na gut, wir hatten eine größere Unix-Farm. Solaris in allen Bandbreiten, nur nichts Aktuelles. Red Hat in allen Bandbreiten, auch nichts Aktuelles. Die Unix-Abteilung war mal ans Management rangegangen: Hey Leute, wir schaffen es nicht mehr, neue Projekte und den Betrieb gleichzeitig aufrechtzuerhalten. Was sollen wir machen? Sollen wir neue Projekte machen oder sollen wir Patching machen? Wie lautet die Antwort des Managements? Projekte. Also, Config Management per Puppet, sofern ausgerollt. Solaris und das alte Red Hat natürlich händisch. Also, erste Amtshandlung, Ziel 100% Config Management. Warum hat es nicht geklappt? Naja, versuch mal in Ruby mit entsprechenden Abhängigkeiten auf einem alten Solaris kompiliert zu bekommen. Wir sind gescheitert. Entsprechende Shareware-Repositories wurden nicht bewilligt. Notnagel war dann Ansible, wo wir uns dann die Puppet-Daten importiert haben. Was sind Entwurfsmuster? Was sind Patterns? Jetzt hier mal blättern. Es sind etablierte, gute, bewährte Problemlösungsansätze, aber beschränkt auf einen konkreten Kontext. Abläufe, Strukturen mit logisch klarem und einheitlichen Aufbau. Warum? Wir wollen sie wiederverwenden. Wir wollen sie zum Lehrmaterial machen. So geht es, so funktioniert es und zwar zuverlässig. Das Ganze kommt aus der tatsächlichen Architektur, aus der Gebäude- und städtischen Infrastruktur. Eigentlich schon mit Tradition in die römische Zeit, aber in den 70er Jahren wiederentdeckt. Ende der 80er Jahre gab es die Analogie in die Softwarearchitektur und 94 dann das bahnbrechende oder das berühmte Gang of Four Book. Beispiele dafür. Drei-Tier-Architektur sagt jedem was. Ich habe eine Datenbank, darauf aufsetzen, einen Application-Server, davor zwecks Kapselung den Webserver oder zumindest Load Balancer. Den Iterator, for each Schleife und Exception Handling. Das werden exakt diejenigen Pattern sein, die wir heute einmal kurz besprechen. Mauszeiger, da, jawohl. Was ist demgegenüber ein Best Practice? Was viel kleineres. Aber trotzdem, hiermit wissen wir, dass es funktioniert. So ist die gute fachliche Praxis. Und aus einem Best Practice kann gegebenenfalls ein Pattern werden. Was ist ein Anti-Pattern? Das komplementär dazu. So funktioniert es reproduzierbar nicht. Es sind Musterbeispiele für Ineffizienz. Gegebenenfalls erlauben sie Rückschlüsse auf übliche Ursachen. Und wenn man es dann ex ante weiß, umso besser. Aber die Kristallkugel hat meistens einen gewissen Schatten. So, was sind, einmal kurz vorweg benannt, übliche Anti-Patterns bei Infrastructure as Code? Wir haben Secrets im Code. Wer noch nie da was reingepastet hat, oder nein, ein Secret eingecheckt hat, hat noch nicht ernsthaft damit gearbeitet. Für den Rest, unter Profis sollte man das sein lassen. Dafür gibt es Vaultings. Weiteres Anti-Pattern. Shellcode. Da, wo man es nicht braucht. Dann im Kontext Rollen. Keine Rollen zu verwenden, sprich Spaghetti-Code als Playbook. Beziehungsweise übermächtige Rollen. Wo die Rolle alles kann und damit Code aus anderen Rollen dupliziert. Dann, da können wir gerne nochmal drüber diskutieren, Feature Flags bzw. Tags. Ich habe mehr oder minder erfolgreich mal versucht, in der Rolle den Lebenszyklus eines VMware-Snapshots abzubilden. Ich baue einen, ich kontrolliere, dass er da ist und ich lösche ihn wieder. Das Ganze kontrolliert über Flags. Wenn man es isoliert anwendet, kann man es gut verwenden. Aber in dem Moment, wo man das als komplettes Playbook in ein anderes Playbook inkludiert, haben wir ein Problem mit den Flags. Weil dann müssen die hundertprozentig sauber gesetzt sein mit Always bzw. Never, Alternativ nutzt man den Tag untagged, aber das macht mehr Probleme, als dass es löst. Zumindest in meiner persönlichen Erfahrung. Dann erzwungene oder notwendiger User-Input in Form von Extravariablen. Niemand liest entsprechende Doku zum Playbook. Niemand liest die ersten Zeilen. Please enter minus E sonst was. Nein. Die Kollegen führen es aus und merken dann, rot, will nicht. Wieso, Henning? Hilf mir bitte. Heißt also, entweder ich muss mit AskWas arbeiten, alternativ prompten. Nächster Punkt, endlose Filterketten. Da habe ich noch nicht wirklich eine Lösung für, aber eine Filterkette von der Länge oder der Höhe ist analog zum Shell-Einzeiler. Man setzt es einmal auf. Eine Frage dort? Okay. Und ich habe noch keine saubere Methode gefunden, das dann zu dokumentieren. Okay, jetzt springen wir mal in den Code. Ich habe vorhin angekündigt, den Iterator als eines der üblichen Patterns zu illustrieren. Wir fangen an mit dem Minimalbeispiel eines Loops. Sekunde. Das Ganze sieht dann so aus. Ja, meinetwegen hätte ich hier gerne auch eine explizite Liste nehmen können, aber zur weiteren Verwendung wollte ich es hier schon mal einführen. Wir bauen eine Sequenz, eine Liste von den ersten drei geraden Zahlen. So lief es bis, jetzt lasst mich überlegen, Ansible 2.4 auch sauber durch, bis dann irgendjemand mal auf die Nase gefallen ist. Hey, wir haben hier Item als laufende Variable. Wir haben Problematik, wenn wir Schleife in Schleife machen wollen, kollidiert da was. Also gibt es die modernere Variante, die schaut dann folgendermaßen aus. Output identisch, aber Variable wählbar. Und inzwischen haben wir sogar noch diverse Einflüsse mehr über die Schleifenfunktion. Beziehungsweise welche Variablen dabei zur Verfügung gestellt werden. Soweit so unkritisch. Bis hierhin sollte es für niemanden was Neues sein. Oder ist es das? Dann bitte Hand heben, dann werde ich ausführlicher. Nö. Okay. Was ist das Problem der klassischen Ansible-Schleife? Wir können nur iterieren über einen einzigen Task. Wie lösen wir das? Wir inkludieren. Sekunde. Wir inkludieren aus der äußeren Schleife eine innere Schleife. Heißt also in diesem Fall, ich baue mir Listen aus zwei Elementen. Element 1, die äußere Indexvariable, Element 2, die innere. Was sehen wir hier außerdem noch? Wie eine Indirektion ist möglich auf die laufende Variable. Heißt, wir brauchen nicht mehr die Variable fest im Code hinterlegen, sondern können gegebenenfalls in abhängigen Modulen darauf verweisen, abhängigen Rollen. So, welches Problem haben wir aber dabei? Die Daten der inneren Schleife gehen verloren. Ich habe keine Chance, diese oder aus der äußeren Schleife auf diese zuzugreifen. Es sei denn, Sekunde, jetzt reicht mein Platz nicht. Es sei denn, ich baue mit einem solchen Konstrukt mir eine Liste der inneren Variablen zusammen. Ich führe es aus. Gerade eben hatten wir, Sekunde, jetzt blätter ich mal kurz hoch, hatten wir da ein undefined. Okay, finde ich jetzt gerade nicht mehr. Nein, wir hatten kein undefined, sondern das Debug auf die innere Schleife, auf das Result der inneren Schleife, liefert immer den Output des letzten Durchgangs. In dem Moment, wo ich mir das wegspeichern möchte, brauche ich einen solchen Ausdruck. Inwiefern besteht Notwendigkeit, den Block zu erläutern? Keiner? Es ist für mich eine sehr angenehme Variante, um überlange Zeilen zu vermeiden. Punkt 1. Punkt 2. Ich spare mir in jedem Fall eine Ebene Anführungszeichen, weil das kann dort nichts anderes als ein String folgen. Und insbesondere dann, wenn man an dieser Stelle Secrets oder Unsafe Text übergeben möchte, hat man keinerlei oder hat man weniger Probleme mit seltenen Zeichen, sei es Anführungszeichen, sei es Backslashes oder ähnlich. Also, nochmal ausgeführt. Ergibt hier das Result oder die Summe aller Results mit der Möglichkeit, dann im Einzelnen drauf zuzugreifen. Erster Durchgang, zweiter Durchgang, dritter Durchgang. So. eine alternative Möglichkeit, um solche Schleife in Schleife zu vermeiden, lautet, dass man insbesondere in dem Fall, wo man nur einen Task, aber in beiden Schleifen ausführen möchte, dass man mit einer Product-Schleife arbeitet. Das Product ergibt das Kreuzprodukt der beiden Mengen. Heißt, exakt so häufig, wie es die beiden Schleifen einzeln tun würden. Nur halt in einer und damit mit der Möglichkeit, hier in einem Rutsch drin vorzugehen. Welches Problem haben wir denn nämlich bei dem Include-Verfahren? Wenn ich wenn ich mir nämlich anzeigen lassen möchte, was passiert hier in der Schleife? Das Include kapselt den Inhalt. Und durch diese Kapselung kann auch ListTasks oder ListTags dort nicht hineingucken. Sprich, ich erfahre nicht, wenn ich das Playbook aufrufen möchte, welche Tags ich setzen möchte, es sei denn, ich gucke definitiv in den Source Code hinein. Halte ich für unpraktisch? Ist aber so. Deswegen nutze ich ziemlich gerne die Produktvariante. Weil es für mich einen einfachen Zugang gibt und gegebenenfalls auch ich nicht mich in die diversen Dateien verzettle. Ergebnis ist dann das hier als Result. Wie schränken wir jetzt solche Schleifen ein? Ganz zu Anfang habe ich es mit Conditional gemacht. Ganz klassisch so. Wir sehen rechts diejenigen, die übersprungen wurden, sind extra ausgezeichnet, funktioniert. Kleiner Nachteil, in dem Moment, wo das, was ich in der Schleife tue, aufwendig ist, kostet es das Zeit. Und viel mehr Zeit kostet es noch, in dem Moment, wo ich nicht oder den Task nicht auf die Masse der Durchläufe anwenden möchte, sondern vielleicht nur auf einen oder zumindest auf einzelne. Dann habe ich nämlich hiervon vergleichsweise viele, wobei machen wir das doch fix mal. Sprich, die Farben drehen sich um. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, sein ewiger Output, beispielsweise die Loons eines Pure Storages oder ähnliches, da dann durchzugucken, wann war jetzt der eine Task, der zugeschlagen hat, macht im Debugging wenig Spaß. Entsprechend gäbe es die Möglichkeit, jenes vorher einzuschränken. Und zwar, wir definieren eine lokale Variable, Und diese lokale Variable sei mit Select-Attribut eingeschränkt. Vorteil in der Lösung? Ja, es wird wirklich nur noch das ausgeführt, was gewollt wird. Nachteil, dieses Select-Attribut oder sei es auch Select ist vergleichsweise ungnädig. Ungnädig insofern ist mir bei der Automatisierung des Pios passiert. Mit einem neueren Firmware-Release haben sie plötzlich in der Liste sämtlicher Volumes eine Summierung eingebaut. Und diese Summierung enthielt plötzlich hielt sich nicht an die normale Semantik der einzelnen Volumes. Heißt, Select ist gebögt. Für dieses Volume gibt es kein entsprechendes Attribut namens Size. Wie löst man das? Man muss erstmal hier selektieren danach, dass das zu selektierende Attribut überhaupt existiert, defined ist, und dann danach den Filter drauf anwenden. Aber okay, wenn man einmal da reingefallen ist, merkt man es. Sollte das hier komplexer werden, landen wir bei der Filterwüste, die ich unter den Anti-Patterns benannt habe. Da macht es gegebenenfalls mehr Sinn, wir kodieren offen. Denn auch Ginger 2 Code können wir an dieser Stelle gerne verwenden. Wir sollten bitte aufpassen mit Zeilenumbrüchen, deswegen hier jeweils die Minusse. Logik als solche sollte aber keine Magie sein. Output in diesem Fall quasi identisch. Zwischenfragen. Okay. Damit kommen wir zu einer Antiquität. Eigentlich fingen doch die Schleifen mit with an. Von diesen with-Ausdrücken gibt es immer noch diverse. Und im Gegensatz zu diversen Releases, wo es in der Doku hieß, bitte verwendet die with-Ausdrücke nicht mehr, bitte migriert sie gefälligst zu den Loops. Heißt es in der aktuellen Doku, ja, ihr könnt sie verwenden. Und warum? Sie bieten extra Features. Denn das hier ist eindeutiger, ist besser lesbarer als das hier. Dann gibt es, und jetzt verlassen mich die Beispiele, gibt es die Sonderform des Loops namens Until. Ich fahre eine VM über System Control Power Off runter und möchte von außen gucken, wann ist sie wirklich aus. Sei es, weil ich sie wegschmeißen möchte, sei es, weil ich einen Snapshot in einem konsistenten Zustand ziehen möchte, wie auch immer. Wichtig an dieser Stelle, Retries und Delay, heißt, 5 Minuten lang wartet der Task darauf, dass die Kiste wirklich aus ist. Alternatives Beispiel. Ich möchte darauf warten, dass die Kiste gestartet ist. Also warte ich, bis das Default-Target vom System D hinreichend weit vorangetrieben ist. Und wenn das binnen 33 Sekunden nicht abgeschlossen ist, täte ich ganz gerne sehen, was schiefgelaufen ist, welcher Service nicht startet. Damit kommen wir auch quasi zum zweiten. Jo.
Was passiert bei Default? Ob ich das für immer? Oder ist da Default-Wert von Retries und Delay?
Ja, gibt es. Retries 3, Delay habe ich nicht im Kopf. Kann aber sein, dass ich exakt die Defaults hier benannt habe. Ah ja, danke. Frage war, welche Defaults sind gesetzt für Retries und Delay? Weitere Fragen? Okay. Jenseits dessen habe ich hiermit ein Anti-Pattern manifestiert. Wem ist es aufgefallen? Shellcode, der hat da nichts zu suchen. Heißt, machen wir es vernünftig. Wir holen uns die definierten System D-Services und filtern diejenigen raus, die dort fehlgeschlagen sind. Wie bitte? Nee. Das sind doch nur 3 Stück. Ne? Ja. Um nicht zu sagen, spätestens dann, wenn ihr den JSON-Code, den irgendwelche Hardware-Devices euch zurückliefern, filtern wollt nach einem spezifischen Typus oder die Volumegröße oder ähnliches. Die Wüste wird lang. Und nein, ich habe noch kein vernünftiges Mittel gefunden, wie ich das sauber dann dokumentierbar mache. Insbesondere in älteren Ansible-Versionen muss dieses List dort gesetzt sein, weil der Python-Code wirft hinter den Ginger 2-Filtern Select Attribute, Map, Select und ähnliches entsprechende Mappings raus. Mappings sind eigentlich Objekte, die Ansible gar nicht kennt. Denn es sind weder Dictionaries noch Listen. Heißt, wir brauchen Cast. Cast auf eine Liste. Moderne Ansible-Versionen können das von sich aus, sprich, ist dieses List redundant. Ich habe mir angewöhnt, es immer mit reinzuschreiben. So. Hier seht ihr auch den Vorteil des Ginger, hier des YAML-Blocks. Denn zumindest nach meinem optischen Empfinden ist das hier um einiges lesbarer als das. Widersprüche gern genommen. Das war jenes. Damit springen wir zur Fehlerbehandlung. Wie gerade eben gesehen, hier in dem Kontext, ich suche nach neuen Fiber Channel Disks. Beispielsweise, weil ich im Storage welche rangemappt habe, weil ich im Zoning ein Storage hinzugefügt habe, ähnlich. Wann funktioniert das natürlich nur? Wenn es Fiber Channel gibt. Wenn mein Storage per iSCSI angebunden ist, möge er auf die SCSI-Devices gehen. Das ist die alte, bekannte Try-Catch-Methode, meinetwegen hier in Ansible benannt mit Block und Rescue. Ein Feature dessen lautet, wir vererben Tags, wir vererben Conditionals. All solche Dinge, Connection-Variable oder Connection-Eigenschaften, Become-Root, ähnliches, lässt sich vor die Klammer ziehen. Ja, eigentlich möchte ich mit euch wetten, kennt ihr das in dieser Variante? So meine ich. Aber spätestens dann, wenn entweder der Block lang ist oder die Rescue hier die Fehlerbehandlung lang ist, dann gehen diese Zeilen hier in der Optik unter. Wir haben YAML, bauen hier ein Dictionary und es ist egal, in welcher Reihenfolge die einzelnen Elemente eines Dictionaries gebaut werden oder aufgeführt werden. Entsprechend bietet es sich an, die Dinge, die vor die Klammer gezogen werden können, vor die Klammer zu ziehen, heißt nach oben zu holen. Ich habe vorhin mit Try-Catch, wer programmieren gelernt hat, kennt Try-Catch finally. Das Always wird nämlich ausgeführt, egal ob der davor aufgeführte Task geklappt hat oder nicht, es wird immer ausgeführt, wie der Name sagt. Aber ändert nichts daran. Ohne ein Rescue ist das Playbook an dieser Stelle für diesen Host zu Ende. Wenn man das nicht möchte, setzt man entweder ein Rescue oder einen entsprechenden Meta-Aufruf in Always, welcher den Fehlerschalter zurücksetzt. Jetzt haben wir mal das Problem der Codeverdoppelung. Und zwar gibt es gewisse Tasks, die sind nicht idempotent. Zum Beispiel der Task, der hier drin stattfindet, namens Bau mir doch mal eine VM. Denn das Kommando zum Bauen der VM oder das Module ist identisch zu dem zur Rekonfiguration. Wenn aber inzwischen drin irgendein Admin gesagt hat, okay, diese VM kriegt jetzt noch ein zweites Netzwerkinterface oder ein anderes VLAN, würde ich an dieser Stelle das reguläre Konfigurationskommando einsetzen, würde das überschrieben werden. Ja, ich weiß, schlechte fachliche Praxis. Eigentlich sollte alles per Automatisierung gemacht werden. Nein, wird nicht. Okay, also manuelle Idempotenz, die da lautet, ich gucke erstmal, gibt es die VM? Und wenn es die VM nicht gibt, dann schlage bitte fehl. Und rette das Ganze, indem die VM gebaut wird. Also, du fragst, ob die Local Action der Ersatz vom Delegate to Localhost ist. Korrekt, recht hast du. Local Action ist die alte Version von Delegate to Localhost. Ja, ist an dieser Stelle ein Anachronismus. Und ich kann dir sagen, warum. Und zwar, das VMware Guest Info heißt erst seit Ansible Version 2.9 so. Davor hieß das entsprechende Modul VMware Guest Facts. Heißt also, in der Original-Rolle hatte ich an der Stelle stehen, nimm bitte ein versionsabhängiges Ansible-Modul, GuestFacts, wenn Ansible-Version kleiner als 2.9, GuestInfo, wenn größer. Da das aber jetzt zu viel Code wäre, hier für dieses Beispiel, habe ich es an dieser Stelle entsprechend rausgeworfen und nur noch Local Facts stehen lassen. Local Action. Wer ganz lange schon mit dabei ist, kennt noch diesen Ausdruck, dass der Aufruf jeden Moduls durch ein Action eingeleitet wurde. Wer ist schon so lange dabei? Okay, du? Oder war das keine Handmeldung? Okay. Funktioniert auch immer noch in dem Moment, wo man an dieser Stelle dann das Ganze als Variable notiert, aber nur vergleichsweise eingeschränkt, weil Ansible natürlich auf Basis der Module sich den Ausführungscode zusammenbaut. Heißt, es können nur gewisse Variablen dazu ausgewertet werden und dazu gehört unter anderem die Ansible-Version, aber halt keine Fakten, keine mit Setfact gesetzten Variablen oder ähnliches. Sprich, nichts, was zur Laufzeit generiert wird, sondern was vor Beginn der Laufzeit schon definiert ist. So, wir haben 3:45. Insofern versuche ich mich mal ein bisschen zu sputen. Hier oben, ihr seht einen YAML-Anker. Warum nutze ich den? Ja, um ihn hier unten aufzurufen. Weil das, was gegebenenfalls das CreateHost, sprich die VM-Erstellung aus dem Template, was die an Output liefert, ist nicht mit dem vergleichbar in Menge und Umfang, wie es GuestInfo liefert. Und ich brauche GuestInfo. Und anstatt jetzt hier an dieser Stelle diesen kompletten Absatz zu rezitieren, bietet es sich an, einen YAML-Anker zu nutzen. Du fragst, ob du dir sicher sein kannst, dass es nicht zu einer Endschlussschleife kommt. Naja, der YAML-Anker bezieht sich nur auf diesen Part, nicht auf die Blocksemantik. Das führt dazu, dass auch nur dieser Part rezitiert wird. Soll heißen, wenn das Create-VM fehlschlägt, schlägt auch das mit dem Verweis dort wiederum aufgeführte Failed When zu und bricht das Ganze ab. Verzeih mir, bin ich gerade ein bisschen zu sehr unter Druck, als ich das mir ausdenken kann. Ne? So. Damit. Ah, sorry.
Kurze Frage noch: Gibt es ein Stoppzeichen für die YAML-Anchors? Weil meine Erwartung wäre das gewesen, dass der Anchor das dann endet, wenn ich ein Endzeichen
definiere. Nein. Ich zeige dir. Du fragst, wo endet der Anchor, und wenn man nur den Beginn kennt. Also, der Anchor endet in dieser Variante mit dem Ende des Spiegelstrichs. Sprich, wir haben hier doch eine Liste von Blocks und der Anchor bezieht sich auf dieses Listenelement. Ich korrigiere, Liste von Tasks im Block. Und allein aufgrund der YAML-Semantik namens, wir haben durch Einrückung abgetrennte Listenelemente. Es ist nur für dieses eine Listenelement. So. Das Ganze kann man dann verwenden zwecks Debugging. Heißt, den Part kennt ihr schon. Und ich bin böse. Failed when true. Das Ding kann nicht funktionieren. Schmeißt immer einen Fehler. Jetzt in diesem Fall ist das Product nicht sonderlich kompliziert. A, ihr kennt es schon. B, es ist nur ein aufgeführter Punkt. Gerade eben hatten wir VM-Info. Die dortig benannten Variablen, sprich Parameter zum Modul, waren A, diverse viele. B, möglicherweise müssen die erst durch entsprechende Filterketten aufgelöst werden. Wenn ich das debuggen möchte, dann, nein, das war es nicht, dann war es diese Taste. Dann, habe ich doch das Problem, dass ich da nicht sonderlich weit reinschauen kann. Der Task schlägt fehl. Bei gut programmierten Modulen unterstützt das Modul den Check und wirft mir im Check raus, folgender Parameter taucht nicht. Enthält ein nicht akzeptiertes Sonderzeichen, ist nicht gesetzt, ist undefined, was auch immer. Module außerhalb des offiziellen Collection Repositories haben nicht immer diese Qualität. Das führt dazu, dass sie bei fehlerhaftem Aufruf nur einen Error rauswerfen. Leider zu häufig gesehen und mit auf die Nase gefallen. Also, ich möchte es debuggen. Was machen wir dazu? Ich definiere einen Anchor auf das Modul, welches ich ausführen möchte. Oder auf den Task, den ich ausführen möchte. Und schicke im Anschluss ein Debug auf die Anchor-Reference. Und das führt dazu, dass ich hier rechts ein wunderschönes Debugging auf den fehlgeschlagenen Task kriege. Ja. Ja. Du fragst, ob das, was hier unten aufgeführt ist, dann neu ausgeführt wird. Ich hoffe, du hast nicht entsprechende oder hast keine Seiteneffekte drin. Du kannst dieses Verhalten haben, wenn du Seiteneffekte baust, wie dass du mit Lookup-Pipe lokale Befehle ausführst, die dann lokal Änderungen durchführen. Da braucht man natürlich entsprechende Disziplin, dass keinerlei Seiteneffekte jenseits des an und für sich durchgeführten Taskmoduls passieren. Wenn du dich daran hältst, nein, da unten wird nichts ausgeführt, sondern es wird alles nur wiedergegeben. Wo wir diese Ausführung haben, von der du gerade sprichst, Entschuldigung, ist hier in den Conditionals. Hier, wie wir es jetzt haben, haben wir in den Conditionals kein sinnvolles Debug drin. Weil 1:1 wiedergegeben. Aber wir können auch die debuggen. Ist dann ein bisschen aufwendiger, indem wir hier den YAML-Anchor nur auf die Liste der Bedingungen setzen. Und diese Liste dann im Anschluss abfahren. Und damit erhalten wir pro Bedingung deren Ergebnis. Wir haben noch 7 Minuten. Entsprechend springe ich zu einem Danke meiner Frau, meiner Familie, den Korrektorinnen der Präsentation, den Kunden, die mir erlaubt haben, diesen Grad von Wissen bezahlt zu erwerben. Den Kollegen bei den Kunden, die mich gefragt haben, Henning, erklär mir das mal bitte. Und selbstverständlich, Jungs da oben, vielen Dank für eure Arbeit und eure Mühe. Gleiches gilt für den Rest des Orga-Teams und aller Helfer. Fragen. Da hinten ist eine. Wir haben ein Mikro. Wer mag laufen?
Bezug ist Anja. Bezüglich dieser Filterketten mit JSON Query kann man ja auch relativ ausdrucksstark noch so Sachen, mit JSON Query könnte man als Alternative ja auch relativ ausdrucksstark Sachen filtern und selektieren. Ist das, die Syntax ist natürlich auch so ein bisschen menschenfeindlich, sage ich mal. Was ist da deine Meinung zu?
Wenn du bessere Möglichkeiten und Ideen hast, JSON Query zu dokumentieren, sprich die Parameter dazu, immer her damit. Ich empfinde JSON Query als noch unverständlicher als das ausformulierte Ginger 2, welches ich vorhin dargestellt habe.
Gibt's dir recht.
Denn so schön JQ oder JSON Query ist und so universal anwendbar, es bleibt für mich eine quasi kryptische Notation. Weitere Fragen? Du sagst, ist es besser als M4? Ja. So, okay. In Ordnung. Glückwunsch zum Fortschritt. Mehr Fragen? Keinerlei weiteren Fragen. Okay. Dann? Ja, Nils. Du kriegst ein Mikro.
Verstehe. Was empfiehlst du, um halt jetzt hier auch sozusagen die Takeaways tatsächlich auf eigene Ansible-Projekte anzuwenden? Irgendwie in welchen Rahmen kann man genau diese Qualitätskontrolle, die du ja hier letztlich vorschlägst, am besten organisieren?
Verzeih mir, ich verstehe die Frage nicht.
Du bist ja sicherlich als Consultant oder wie auch immer bei Kundenprojekten und da findest du dann mehr oder weniger große Ansible-Playbook-Landschaften vor.
Nein.
Ja, oder sie werden halt geschrieben von dir und Kollegen.
Ja.
Und dann geht es ja auch irgendwie letztlich darum, genau diese Anti-Patterns zu vermeiden.
Ja.
Wie organisiert man das?
Das Beste, was ich bislang gefunden habe, war ein Git-Repo, wo selbstverständlich alles rein muss und arbeitet gefälligst nicht auf Master, meinetwegen modernerweise Main, sondern arbeitet mit Branches, arbeitet mit Pull-Requests, die durch jemand anderen gemacht werden müssen. Das verlangt aber, dass du in dem Kollegenkreis jemanden hast, der mit dir auf Augenhöhe programmieren kann. Zumindest, dass das Delta nicht allzu hoch ist. Und das ist eine Ausbildungsherausforderung. Sprich, eine Frage von, wie viel Zeit bekommen die Kollegen, um dort auf Stand zu kommen? Denn wüssten sie das, wären sie auf dem Stand, hätte der Kunde mich nicht engagiert.
Automatisierte Tools oder sowas gibt es in der Hinsicht, also sicherlich nicht alles, aber gibt es da erste Ansätze für irgendwas?
Kenne ich nicht. Im Sinne von, nein, im Kontext meiner Kunden haben wir es nicht im Einsatz.
Ich vermute, du suchst Tools wie Ansible Lint, PyLint oder Ansible Test, die Sanity Checks und so weiter machen. Kann man auch schön in den Pipeline packen, wenn man im Git-Repo seinen Ansible-Code und seine Collections baut. Das fand ich immer bisher ganz nützlich. Das könnte das ein oder andere Anti-Pattern erkennen, aber vermutlich nicht alle.
Also ich habe die Linter im Einsatz als Module zum Visual Studio Code. Aber nein, alles das, was ich da bislang geschrieben habe, wird sauber durchgewunken. Ne? Wobei mir fällt ein, Ansible selber wirft inzwischen bei diversen Shell-Befehlen Warnungen raus. Wie zum Beispiel YAM, dass man doch gefälligst das spezifische Modul nutzen möge. Aber es zwingt einen nicht. Und wobei, ich habe einen Anti-Pattern vergessen. Ich führe Shell-Skripte mit Ansible aus. Sprich, ein befreundeter DBA automatisiert, indem er Shell-Skripte auf die Oracle-Server ausrollen lässt, immerhin mit Template, diese dann dort ausführt und das Ganze, weil das Playbook so viele Extra-Parameter braucht, wird angesteuert mit einem Shell-Skript. Hm? Kann man machen. Funktioniert. Bei ihm. Weitere Fragen? Dann vielen Dank fürs Zuhören.